liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone. Arne Blander und Sassan Yalceri sprechen heute aus aktuellem Anlass, beziehungsweise, was heißt aktuell, der Anlass besteht eigentlich seit Dezember, jetzt wird er aber immer virulenter, über Seuchenfilme. Das Coronavirus hat nun auch Europa im Griff und wir reden über...
Da.
Entschuldigung. Ja, es geht schon los.
Das ist ein übles Zeichen.
Ja,
man weiß auch, man ist immer alarmiert jetzt.
Ja, das war noch nicht mal inszeniert, meine Stimme ist tatsächlich belegt. Wir reden, passend zu meinem ersten Huster dieser Sendung, über die Filme Contagion von Steven Soderbergh und Outbreak von Wolfgang Petersen. Bevor Arne wir uns jetzt in die tiefe Seuche hineinbegeben, in das Virus, wollte ich nochmal, weil wir gestern es ja kurz angesprochen haben, um auf die Schauspieler einzugehen, nochmal kurz darüber reden, wie begeistert ich doch, ich habe einen Film zum zweiten Mal gesehen nach 2011, wie begeistert ich doch gewesen bin von Matt Damons Darstellung. Also er spielt in Contagion einen Mann, der aufgrund des Virus, das die Menschheit erfasst, schnell zum Witwer wird und auch seinen Stiefsohn verliert. Und ich bin ja immer sehr skeptisch über Matt Damon, ich finde ihn oft sehr unangenehm, aber ich habe in diesem Film ihm abgenommen, wie sehr er darunter leidet, seine Familie, einen Teil seiner Familie zu verlieren. Ich habe selten jemanden gesehen, der so überzeugend geweint hat, auch am Ende, und der nicht fassen konnte und so schockiert gewesen ist, seine Liebste zu verlieren. Also er wirkte auf mich wie jemand, der so wie nach der Freakland-Methode immer geoffeigt wurde, um dann einen ganz leeren Blick zu bekommen, der alles Blut verloren hat und dann nackte Panik über die Augen hat laufen lassen.
Ja, wobei Contagion, Film von Steven Soderbergh von 2011, der damals einigermaßen spektakulär wirkte und natürlich, wie man so sagt, Ängste schürte, ohne dass es damals, glaube ich, einen aktuellen Anlass gab, wie etwa SARS oder das Ebola-Virus viele Jahre vorher. Ein Film mit einer Starbesetzung, Gwyneth Paltrow als Ex-Frau, muss man allerdings sagen, sie sind getrennt. Damon
und
Paltrow.
Ach so, sieh mal an.
Ja,
sie
sind schon getrennt, aber immer noch mit tiefer Bindung. Jedenfalls hat er es wahrscheinlich nicht verwunden. Und Paltrow spielt eine sehr lebenslustige Frau, die, glaube ich, in Hongkong, jedenfalls in Asien, tätig ist und dort auch gezeigt wird, und das ist der Auslöser des Films und der Auslöser des Virus indirekt. Sie ist ja im Spielcasino, sie ist in Restaurants, sie trifft Menschen, sie spuckt auf Spielchips und dergleichen. Und das wird dann später immer wieder, es werden immer wieder schlaglichtartig Momente gezeigt, in denen das Virus verbreitet wurde und sie sich infiziert hat. Sie stirbt nach wenigen Minuten im Film. Alles Weitere, was sie betrifft, ist Rückschau.
Was ja auch eine super Überraschung im Grunde genommen ist, weil ja dieser Film derart mit Stars bestückt ist, dass man sozusagen durch ihren frühen Tod und eigentlich eine Person, die man mit einer Hauptrolle assoziieren würde, auch klar, dass auch sehr schnell klar wird, dass auf keinen dort Rücksicht genommen wird. Das ist ein sehr großes Star-Kino, was natürlich auch ein bisschen ablenkend wird, weil man sich fragt, wen wird es erwischen und wen nicht. Jetzt wird ja noch eine weitere Hauptfigur mit Kate Winslet dramaturgisch schräg auch in der Mitte des Films dann treffen.
Sie ist eine Gesundheitsinspektorin, ja. Eine im Auftrag einer Gesundheitsbehörde tätig und im Auftrag von Lawrence Fishburne, der Leiter dieses Instituts ist, in Chicago, und gegen die Vorschriften seine Familie warnt oder vielmehr seine Frau oder seine Geliebte, was er nicht tun dürfte, dann Kompetenzschwierigkeiten natürlich. Kate Winslet wird in ihrem Dienst und beim Versuch, ein Sanitätszentrum, also innerhalb von 2 Wochen, verbreitet es sich rasend schnell. Es werden ungefähr die ersten 3 Wochen in schneller Abfolge gezeigt. Und bei dem Versuch, ein Sanitätszentrum in Turnhallen und dergleichen einzurichten, wird Winslet selbst infiziert.
Das Turnhallen-Szenario ist ja immer das Schrecklichste überhaupt, ne? Das gibt's ja immer, das ist sozusagen die Höchststrafe oder sozusagen das, was im Katastrophenfilm so als Endpunkt eigentlich immer dargestellt wird. Wenn die Leute in Stadien müssen oder in Turnhallen, dann ist die Kacke richtig am
Dampfen. Ja, genau. Und hier sind es Turnhallen, und es wird dann bei weil trotz der Akzeleration hat man nicht den Eindruck, dass es vollkommen stringent ist. Es werden dann 3 Monate nahezu übersprungen. Also einige Wochen, die Abstände werden dann größer und es verändert sich das Katastrophenszenario mit Plünderungen und mit allerschlimmsten Krankheitssymptomen eigentlich nicht mehr. Dann gibt es einen Whistleblower, einen fanatischen Aktivisten, Jude Law, der auch schon neuen Medien nutzt Es wird behauptet, dass die Menschen ihm vertrauen, dass er eine Stimme hat. Nämlich
das Einzige, was altmodisch wirkt, oder?
Ja,
ich meine, Blogger war 2011, da stammt ja der Film, da wurde er noch, er wird ja von, ich glaube von Elliot Gould, der auch ein Wissenschaftler spielt, bezeichnet ja Blogger als Graffiti im Klo sprühen oder irgendwie sowas im Spruch, ne?
Ja.
Graffiti im Klo und er hält davon nichts von diesen Leuten, Drudge Report-artig, Fake News wurde damals praktisch schon erwähnt, also das wirkt sehr zeitgeistig, aber dementsprechend auch komisch gealtert.
Ja, Elliot Gould ist übrigens der Wissenschaftler, der seinem Ethos folgt und der gegen die Vorschrift, es gibt jetzt Geheimhaltungsstufe 4 oder dergleichen, dann doch weiter forscht. Er hatte erst den Auftrag bekommen, das Virus zu untersuchen und er geht aber ins Labor und entgegen den Anweisungen arbeitet er weiter daran. Übrigens hat er über Nacht dann die Formel und er wird dann auch gefeiert als der Wissenschaftler, der also ein Serum, glaube ich, entwickelt oder der jedenfalls die Struktur dieses Virus entdeckt hat.
Das ist aber das einzige
Problem. Er folgt
das kleine,
seiner Stimme.
Ja. Das ist das kleine Problem, das ich mit seiner Rolle oder mit manchen anderen habe. Er ist ja ein sehr großer Star gewesen. Er war 2011 vielleicht nicht mehr so präsent für alle, aber es ist eine extrem kleine Rolle, so wie die von Bryan Cranston vom Militär auch. Und man wenn man, das ist bei Christopher Nolan-Filmen auch immer leider sehr häufig so, da werden halt irgendwie für die kleinsten Rollen extreme oder ehemalige Stars besetzt. Ja. Interstellar, John Lithgow. Und das lenkt dann derart ab, dass man sich fragt, wenn man schon diese bekannte Person nimmt, muss ja eine sehr große Funktion mit ihr innerhalb des Films noch passieren. Das ist jetzt bei beiden nicht so wirklich der Fall, bei Gold und bei Cranston.
Übrigens eher beinahe noch bei Armin Rohde, dem deutschen Schauspieler, der wiederum in einem anderen Strang, nämlich mit Marion Cotillard, die eine Wissenschaftlerin, eine sehr engagierte Wissenschaftlerin spielt und auch sehr kompetent, die international tätig ist und die dann in Asien eine entführt wird in eine Dorfgemeinschaft, also in eine infizierte Dorfgemeinschaft. Von Bekannten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die darauf spekulieren, dass sie so in den Besitz eines Serums kommen, weil Cotillard natürlich diese Verbindung hat, nämlich zu Armin Rohde. Hier ungünstig zu sagen Stockholm-Syndrom, aber das ist es. Sie fraternisiert also mit den Entführern, sie sieht die Kinder in diesem Dorf und möchte sie beschützen und ist großäugig und idealistisch und schließlich nimmt sie an dem Erpressungsversuch teil, ist freundschaftlich verbunden mit ihren Entführern, die sie dann schließlich gegen eben das rettende Serum austauschen. Sie sitzt dann hinten im Wagen und ist durchaus nicht gefesselt und bedroht, sondern überprüft dann noch die Lieferung des Serums durch Armin Rohde und später erfährt sie am Flughafen, es ist ein Placebo, es ist aber nicht das.
Das ist der schräge Erzählzweig, der einzige schräge Erzählzweig des Films. Ich glaube, dass Soderbergh halt versucht hat, mit seinem Drehbuchautor Scott Z. Burns unbedingt eine Geschichte zu integrieren, die notleidende Menschen in einer quasi dritten Welt zeigt und welche Verbindungen entstehen können, wenn manche Länder und deren Menschen bevorteilt gegenüber anderen sind, dass dann die Erpressungs- und Entführungsversuche bestehen. Es wird versucht, erste und dritte Welt miteinander zu verknüpfen. Und das fand ich ein bisschen arg konzentriert, zumal ja auch diese Übergabe mit dem Fake-Antiserum ja auch sehr reibungslos funktioniert hat. Ich meine, diese Hongkonger Leute, die sie entführt haben, die waren ja nicht blöd. Die hätten ja auch irgendwie vorher gegenstellen können. Ist überhaupt das richtige Mittel, was da irgendwie gebracht wurde? Das war mir nicht ganz klar. Ich finde das ein bisschen schlicht.
Also Cotillard sprüht, glaube ich, einmal in die Nase und sagt dann, das ist gut.
Läuft.
Und, ja, genau, läuft. Und dann fahren sie zum Flughafen und da sagt Rohde, ja, das ist alles Placebo. Wir konnten ihnen das nicht geben. Und also ist nicht recht glaubwürdig. Aber die Struktur des Films. Anders als bei sonst bei Soderbergh gibt es keine Farbfilter, es gibt verhältnismäßig wenige Manierismen, es ist auch nicht pseudodokumentarisch angelegt, es ist nicht die, sind nicht die hektischen Kameraschwenks, viel weniger als bei Traffic, dem Film, den er 10 Jahre vorher gemacht hat. Und es sind wenige Tricks, der Film ist fast konservativ inszeniert, natürlich mit großem Tempo, mit Schauplatzwechseln. Aber es ist richtig, was du sagst, es wird versucht, die Brücke zu schlagen zwischen Asien und den USA, aber es gibt keine anderen Schauplätze, es gibt Europa nahezu gar nicht.
Er wurde in Genf, glaube ich, gedreht.
Ist stellvertretend für. Also ganz wenige Szenen, Afrika kommt nicht vor und das Globale wird vorgetäuscht. Anders als in dem anderen Film Outbreak, der das kaum versucht. Da geht es in Afrika, Zaire,
und Utah.
An Äffchen.
Aber das machen wir gleich noch.
Ja, ich will nur sagen, der Unterschied zu dem Film Petersen, Wolfgang Petersen konzentriert sich in Outbreak eigentlich vollkommen auf einen Ort, Cedar Creek in Nordkalifornien in den USA. Und der Film ist natürlich 15 Jahre vorher gedreht worden, Outbreak. Soderbergh hat den moderner, weiter inszenierten, pointenreicher inszenierten
Natürlich.
Film gedreht, der wahrscheinlich auch realistischer ist.
Ja, er hat 60 Millionen Dollar Produktionsbudget gehabt, das hat mich selber gewundert. Also er kam mir eigentlich billiger vor, weil es werden eigentlich nicht auf großen, also es wurden nicht großartig Straßenzüge abgesperrt oder Städte gezeigt, in denen das Chaos, also das durch Plünderung entsteht, also tatsächlich spürbar ist. Er hat trotzdem 16 Millionen gekostet. Ich frage mich, ob ein Großteil davon auch für Gagen draufgegangen ist. Es ist trotzdem ein Film, der in Soderberghs spätere Phase, ja, dieser DIY-Phase oder Independent-Phase theoretisch gefallen ist, wo er relativ kurze Filme, die monothematisch sind, gedreht hat. Er hat ja seine große Phase gehabt um die Jahrtausendwende. Ich habe mir gemerkt, wie er diesen schönen Spruch gesehen hat. Up the Limey von 1999 hat er gesagt, I could see the ball running. Da hat er dann gedreht, Limey, Ocean's 11, Aaron Brockovich und Traffic. Ja. Das ist also eine Glanzstrecke, die es seitdem eigentlich selten gegeben hat. 5 Filme in 5 verschiedenen Genres. Ich muss auch noch mal ganz kurz, weil ich also ein großer Limey-Fan bin und wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Terrence Stamp, und sonst vielleicht wahrscheinlich nie wieder über diesen Film sprechen werden, noch mal einmal kurz an den Peter Fonda's großen Auftritt.
Nicht sehr viele Menschen werden sich an den Film
erinnern. Ja. Peter Fonda hat ja, alle wissen ja, er ist irgendwie der Born to be Wild, Steppenwolf und hat seine Erfahrungen Ende der 60er mit Drogen gemacht, LSD und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gibt also eine Szene im Film, wo er durch seine Villa läuft. Und dann bleibt er an der Wand stehen und sieht dann, dass so ein Foto schief hängt, so ein Fotorahmen hängt da schief. Und normalerweise, wenn man sowas sieht als Normalbürger, würde man den Rahmen hier irgendwie gerade rücken, ne? So wie es sich gehört in einem Haus. Und was macht er? Er bleibt einfach nur stehen und stellt dann seinen Kopf schief, um das schiefe Bild gerade sehen zu können. Also sozusagen so ein ganz dezenter, kluger Hinweis auf Peter Fondas eigene Biografie als quasi Rocker in den 60ern, die Soderbergh da gemacht hat. Also Nuancen-Kino, das toll ist und das in gewisser Weise auch insofern in Contagion zum Vorschein kommt. Im Gegensatz zu Outbreak, jetzt greife ich auch nochmal kurz hin, weil zum Glück, ich sage immer wieder zum Glück, das Militär eine relativ geringe Rolle spielt. Ich habe immer das Gefühl, je schlichter die Filme sind, desto größer wird die Rolle des Militärs eingesetzt, damit Filmemacher auf eine sehr einfache Art und Weise gleich sagen können, das ist der richtige Schritt, wir sparen uns Erzählmuster oder Auseinandersetzungen zwischen Zivilisten, wir bringen die Autorität in Uniform ein.
Richtig, das ist das Kennzeichen von Petersens Film. Es ist ein Hubschrauberfilm, es ist ein
Film. Wie ein Rambo-Film am Ende.
Ja, es ist
großer gegen kleiner
Hubschrauber. Helikopterjagd als Action-Element. Dann ist es aber vor allem ein Kleinstadtfilm. Es ist ein Film über das gutherzige Amerika und über einen natürlich schurkischen General, den höchsten in der Rangordnung. Der wird gespielt von Donald Sutherland, natürlich brillant. Ja. Morgan Freeman ist der gute General, der ihm unterstellt ist. Beide stecken aber unter einer Decke. Die haben vor Jahren ein Virus gezüchtet und ein zu militärischen Zwecken im Jahr 67 und aber auch ein Antiserum. Und darauf geht das alles zurück. Das wissen nur die beiden und das verbindet sie seit 30 Jahren. So, jetzt kommt Dustin Hoffman, der auch ein Soldat ist, also ein Wissenschaftler und Mediziner, Virologe im Dienste der amerikanischen Armee, der hat den Rang eines Colonels, ist also einige Stufen drunter, dazu Kevin Spacey und Cuba Gooding Jr. Cuba ja. Gooding Jr. hat einen unwesentlich niedrigeren Rang, nur ist sehr viel jünger als Hoffman, auch etwas jünger als Spacey, der kommt neu ins Team. So, sein erster Einsatz ist Afrika, wo dieses böse Virus in einem Dorf erschienen ist.
Aber wie schlecht das gefilmt ist. Guck mal, ich hatte das Gefühl, also Kamera hat ja Michael Ballhaus gemacht, ne? Glaube ich.
Ja.
Ich habe das Gefühl, er wurde nur engagiert, um einmal seinen Tracking-Shot unterzubringen, also sprich die kontinuierliche Kamerafahrt ohne Schnitt, als am Anfang gezeigt wird, wie die Virologen, welche Sicherheitsschleusen sie umgehen müssen, um irgendwie in ihre Labore zu geraten und wie sie abgeduscht werden müssen, abgesprayt werden müssen. Dafür war er da. Aber allein, wie du erzählst, dieser Dschungelauftritt mit dem Helikopter mal anfangen, der war wie aus einem schlechten Vietnam-Film gedreht.
Ja, also Ballhaus ist sicher kein Action-Regisseur, kein Regisseur für Massenszenen. Und man sieht hier seine Kunstfertigkeit bei allen Filmen, bei allen Szenen in geschlossenen Räumen. Und in dem geschlossenen 2600 Einwohnerdorf Cedar Creek in Nordkalifornien, das vollkommen künstlich ist. So, in diesem Raum bewegt es sich im Wesentlichen.
Ist die Stadt gar nicht? Ist sie ausgedacht?
Ich glaube, es ist ausgedacht. Ich habe es nicht nachgesehen, aber Cedar Creek in Nordkalifornien.
Ja, man würde wahrscheinlich nicht zulassen, dass eine Stadt totbombardiert wird. Also eine echte Stadt. Wahrscheinlich war das auch eine rechte
Frage. Denn das ist die Drohung in dem Film. Donald Sutherland will am Ende, um das Virus einzudämmen, diese Stadt und alle Einwohner, und es wird auch von Sutherland zu Recht gesagt, die schon Toten und sterbenden 2600 Einwohner, die müssen geopfert werden, damit nicht 260 Millionen Amerikaner sterben.
Also Militär in solchen Filmen, da darf da nicht zu suchen haben, weil die schaffen kein Drama, die schaffen nur Action und Pathos. Guck mal, es gibt einen Satz, ne? Also man sagt ja mal, irgendwie vor ein paar Jahren gab es eine Studie, dass der meistbenutzte Satz in Filmen, wurde mal irgendwie statistisch erhoben, sei Let's get out of here. Das sei der meistbenutzte Satz in Filmen. Ich behaupte, es gibt zumindest in Kriegs- und Militärfilmen einen anderen Satz, der viel häufiger gesagt wird, der nämlich gestern auch kam. Ich konnte mich vor Lachen kaum halten. Einer, ich weiß nicht, ob er verwundet ist oder infiziert mit dem Virus, der übrigens den Namen Mutaba trägt, was ja auch schon sehr konstruiert wird, sagt zu einem anderen Soldaten: Sagen Sie bitte meiner Frau, dass ich sie liebe. Und dann sagt der sie rettet: Das können Sie ihr schön selber sagen, Soldat. Das ist einer der klassischen Schlachtfeldsätze, den man immer wieder hört. Und ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber sie waren sich nicht zu blöd, sowas zu machen. Und überhaupt, die Dialoge sind unglaublich bescheuert, muss man mal sagen. Also einer der Forscher sagt, ich glaube Cuba Gooding Jr. natürlich, er sagt: Ich hasse dieses Virus.
Ja.
Und dann sagt der andere: Ich bitte dich, du musst deine Schlichtheit bewundern. Ne? Also sozusagen der Virus.
Das,
und dann
das willst sagt du, Hoffman.
Ja, willst du es zum Essen einladen? Und dann sagt Hoffman: Nein, es töten.
Ja.
Das ist wie ein Stallone-Satz, der, ich bin ja Rambo-Fan, im Rambo-Film richtig aufgehoben wäre, aber zu dämlich ist. Und das ist das Problem von Petersen. Genau wie Emmerich, er dreht amerikanischer als jeder Amerikaner, nur um dort zu böckeln.
Ja, es haben zwei Autoren geschrieben, von denen man sonst nicht mehr gehört hat, auch vorher nicht gehört hatte. Ich habe zwar im Vorspann die Namen gesehen, habe sie mir nicht gemerkt. Also das ist natürlich alles vollkommen schematisch geschrieben. Dustin Hoffman ist natürlich nicht der Mann, der so ein Wissenschaftler spielen könnte, der aber schon gar nicht der Mann der Tat ist. Es ist noch etwas anderes. Es wird hier auch noch eine Ehegeschichte erzählt. Es ist eigentlich die Fortsetzung von Kramer gegen Kramer. Er ist geschieden von René Russo, liebt sie noch. Sie zieht geradeaus in eine andere Stadt. Sie bekommt den wissenschaftlichen Posten bei einer Agentur, den er vorher innehatte. Also bevor er beim Militär war, offenbar. So, jetzt, natürlich führt das Virus sie wieder zusammen in der Arbeit. Er ist auch dann in Cedar Creek und René Russo ist in Cedar Creek. So, und da arbeiten sie wieder zusammen mit Kevin Spacey und Cuba Gooding Jr. Derselbe Mann, der sofort einen Panikanfall hatte, als er die kindlichen Opfer in Afrika sah, die Verstorbenen. Der ist nicht nur ein so brillanter Virologe, dass er den Code entschlüsselt, sondern er ist der virtuoseste Hubschrauberpilot in Amerika. Und zwar ist er ein brillanterer Pilot als Donald Sutherlands Hubschrauberpilot, den Sutherland angefordert hatte, den besten, den wir haben bei der Armee.
Ich hab auch diese,
aber der ist nicht so gut wie Cuba Gooding
genau.
Jr., der ein Genie
des Helikopters. Diese Bomberkonfrontation, der hätte doch am Ende einfach schon längst die Route abwenden und kurz über ihn rüberfliegen können.
Ja.
Dieser Bomber kann doch in Höhen aufsteigen, die der Hubschrauber gar nicht erreichen kann. Ja. Also man muss doch nicht wie in einem Duell auf Augenhöhe sich begegnen, um in letzter Sekunde auszuweichen. Das ist überhaupt kein Problem gewesen.
Aber es geht natürlich nicht um technische oder aviatorische Wahrscheinlichkeit, sondern da geht es darum, dass Hoffman und Gooding im Helikopter hinterherfliegen und Hoffman dann eine Ansprache an die Nation, nämlich an die beiden Piloten in diesem Bomber, der die entscheidende Bombe zur Auslöschung des Dörfchens hat. So, und er redet also 5 oder 10 Minuten im Helikopter sitzend über Funk und gegen die Anweisung von Donald Sutherland, der auch über Funk die beiden Bomberpiloten auf die Bomberpiloten einredet und ihnen natürlich befiehlt, dass sie das den Befehl auszuführen.
Ja, ich finde ihn als Actionfilm genauso wie du nicht nur schlecht, sondern mir gefällt auch nicht die Art und Weise, wie die Virusübertragung durch den Affen dargestellt wurde. Es gibt so eine fast schon Dracula-artige Szene, in der der Affe nachts gezeigt wird, wie er so einen Baum hochklettert und gerne in so ein Fenster rein klettern würde wollen, wo so ein Mädchen, ein unschuldiges kleines Mädchen im Bett liegt. Und da soll natürlich auch irgendwie das böse Tier gegen den unschuldigen kleinen Menschen ausgeführt werden. Ich finde, da werden komische Prioritäten in der Darstellung eines Virus als Monster oder beziehungsweise des Virus wird als Monster dargestellt, der völlig unangebracht ist. Ja. Der arme Affe kann doch nichts dafür.
Ja, und das Rhesusäffchen sieht so lieb aus. Es ist so großäugig, so ein Kapuzineräffchen. Ganz harmlos, mit großen Augen. Und es gibt dann noch ein anderes Äffchen, das infiziert wird von dem sozusagen vom Wirtstier. Und das Wirtstier kommt. Und das ist tatsächlich die Dracula-Geschichte auf einem Frachtschiff, wie einst Dracula nach Wismar, kommt das Äffchen nach Seattle, steht auch groß auf dem Frachtschiff Seattle, damit man weiß, jetzt kommt, fährt der Dampfer, der Frachter von Asien, von Hongkong wahrscheinlich oder dergleichen, nach Amerika.
Zu Tierpfleger und Jimbo.
Genau, Jimbo
steckt sich an.
Und Jimbo bringt das bestellte Äffchen in eine ganz kleine altmodische Tierhandlung in Cedar Creek, wo schon ein kleines Kapuzineräffchen im Käfig ist. Und
aber da siehst du den Unterschied zu Contagion. Hier wird gleich das Opfer gezeigt, der nicht das Opfer, sondern sozusagen der Täter gezeigt, das Rhesusäffchen, während ja Soderbergh sich den Clou gönnt, den Zuschauer während seines Films raten zu lassen, wie ist das entstanden, so wie Marion Cotillard vor der Überwachungskamera des Casinos sitzt und sich fragt, wer war der Erste, der Koch oder Paltrow, wird ja erst am Ende gezeigt, was wir uns auch gefragt haben, so wie die Figuren im Film auch, wer war Patient Zero, wer hat damit angefangen und erst in den letzten Sekunden wird gezeigt, wie diese Übertragungskette von Fledermaus auf Schwein, auf Koch, auf Paltrow dann stattgefunden hat, während hier völlig irrelevant, also klar, man kann natürlich irgendwie, irgendwann muss man zeigen, dass es manchmal vom Affen losgegangen ist, aber wie das entstanden ist, ist auch völlig egal, weil es ja zwischen Affen und den Leuten dort in Afrika keinen Bezug gibt, es wird auch gar nicht geklärt, ob die essen oder sowas,
oder? Ja, das ist tatsächlich nicht erkennbar, ob man tatsächlich überhaupt das auslösende Moment feststellen kann und den Patienten null oder vielmehr das auslösende Tier, also dass man genau den Moment feststellen kann, an dem das alles begonnen hat, das ist sowieso unwahrscheinlich. Aber das ist die Pointe von Soderberghs Film, dass er es so reduziert auf die Gestalt von Gwyneth Paltrow und genau gezeigt wird, die Fledermaus und die Fledermaus befällt die die Schweine und das Schwein oder das Ferkel wird geschlachtet und der Metzger stopft noch etwas hinein und wischt sich die Hände ab und gibt jemandem die Hand und dann das Ferkel wird dann verarbeitet in einem Restaurant und der Metzger wischt sich die Hände an der blutigen Schürze ab und kurz darauf steht er im Restaurant und gibt Gwyneth Paltrow die Hand. Ne? Also es ist eine symbolische Szene, eine musterhafte Szene, mit der reduziert mit der komplexe Zusammenhänge der Infektion reduziert werden auf so eine Kette von Abläufen, die sich jeder vorstellen kann.
Ja, und er zeigt es sonst auch sehr dezent. Er macht ja vor allem am Anfang des Films, damit man am Anfang genau versteht, wie die Krankheit übertragen wird, Großaufnahmen von Haltegriffen oder von Türen, ja, die verschiedene Leute berühren, während natürlich Wolfgang Outbreak Petersen ja direkt irgendwie die Kamera an das Virus dranhängt. Da hat Grip Ballhaus irgendwie auch seinen Auftritt, wenn die Körnchen dann in Münder fliegen und solche Geschichten. Ja. Ich weiß nicht, das wurde in den 90ern groß diskutiert, irgendwie diese Szene, wie toll sie doch gewesen sei, diese Kinoszene.
Nein.
Der Übertragungswege ist aber nichts Besonderes.
Nein, es gibt eine Szene, wo natürlich auch ein ganz altmodisches Kleinstadtkino gezeigt wird und ein Laborant eben noch im Labor und dann wird, glaube ich, von Blut aus so einer Schleudermaschine getroffen und geht dann ins Kino. So. Und innerhalb von Sekunden sieht man, wie der Mann sich verändert, wie das Gesicht rot wird, wie Pusteln ausbrechen, wie er blutunterlaufene Augen hat und wie er schrecklich hustet. Also innerhalb von zwei oder drei Stunden.
Die Krankheit verläuft so schnell, wie es die Dramaturgie erfordert.
Ja.
Es gibt kein Gesetz, das ist unlogisch.
Und spuckt dann den vor ihm Sitzenden in den Nacken und man sieht richtig, wie die Flüssigkeit ausgespuckt wird. Und dann steht er auf und wankt ins Foyer. Das ist auch der Ballhaus-Moment natürlich. Man sieht aus der Perspektive des Kranken die schreckgeweiteten Gesichter im Foyer am Popcornstand und so weiter. Und der Mann ist jetzt schon zum Zombie geworden und er zittert und schwitzt und bricht am Popcornstand zusammen und ruft noch: Helfen Sie mir! Und fällt auf den Boden und hat konvulsivische Zuckungen und es kann ihm gar nicht mehr geholfen werden. Er ist nicht zu retten. So. Und diese Szene zeigt, also übrigens heißt es am Anfang des Films in Afrika Inkubationszeit, wahrscheinlich nicht mal 48 Stunden, Mortalitätsrate 100%. Das überlebt niemand. Nach zwei Tagen ist alles vorbei, deshalb denken sie auch, es sei eingedämmt. Es hat ja gar keiner überlebt, der es noch weitergeben
könnte. Aber diese Einspielung, ich finde, die geht ja fast noch. Ich hatte schon befürchtet, es fand zum Glück nicht statt, aber ich hatte schon befürchtet, dass man wie in Militärfilmen üblich, so schreibmaschinentackerartige Military Base, Ohio oder sowas einblendet und halt nur die ganze Zeit Leute, so Befehlsträger hintereinander sieht. Ich bin von den Dialogen extrem enttäuscht und ich finde, er hat auch eine der schlechtesten Filmenden, die ich kenne. Nicht unbedingt mit dem, was passiert, sondern mit dem, wie es gesagt wird. René Russo gesundet am Ende, weil das Antivirus hier hergestellt wird. Und der letzte Satz des Films lautet dann ja, glaube ich, auch: Wird alles wieder gut, denn ich habe die Antikörper. Also sozusagen das auszusprechen, was man sowieso schon im Film erfahren hat, das wirkte fast wie so eine Werbung für irgendwie eine Zahnpasta oder sowas. Da sagt man am Ende nochmal den Produktnamen oder das Erfolgserlebnis auf und rettet damit dann irgendwie den, oder erklärt jedem doofen Mann nochmal ganz genau, was da passiert ist.
Genau, jetzt hat man die Antikörper und das den Hoffmannister hält. Und er sagt noch etwas zu ihr. Also er fragt dann noch am Krankenbett, Sie hatte ja Pusteln im Gesicht und war schon ganz fiebrig und jetzt ist sie aber sofort gesund geworden nach der Impfung oder mit dem Antiserum. Und jetzt sitzt er also auf dem Bettrand und fragt sie: Willst du es noch einmal mit mir versuchen? Ne? Und dann sagt sie: Na, ich habe so viel durchgemacht und nachdem wir das Virus jetzt überstanden haben. Und dann fragt er: War es so schlimm wie die Ehe mit mir? Also das ist dann schon makaber oder unfreiwillig komisch. Der Film will immer auch lustig sein. Wie in Filmen von Roland Emmerich müssen immer noch gutmütige Witze gemacht werden in jeder Situation.
Er sagt auch am Anfang, als es klar wird, dass das Virus gefährlich wird, sagt er dann ja auch, er spricht das aus, was er denkt und was wir sowieso wissen. Das ist wie an der Hand genommen zu werden. Er sagt dann irgendwie, das Virus verbreitet sich und ich streite mit dir über die Hunde.
Ja.
Das hat er doch sowieso 10 Sekunden davor gemacht. Da muss er es doch nicht für uns wiederholen. Ja. Er erklärt ja gleich Breaking the Fourth
Wall. Ja, und warum streiten sie dann am Anfang, als sie das Haus verlässt und sich übrigens ein Umzug, der wie oft in amerikanischen Filmen mit einem Taxi stattfindet. Dafür hat sie aber noch eine große afrikanische Statue. Ne? Einige Taschen werden hinten in den Kofferraum gestopft, aber die große afrikanische Statue nimmt sie noch mit auf den Sitz, ins Innere des Autos und hat es auf dem Schoß. Und dann geht es um die beiden Hunde, wer das Sorgerecht für die Hunde bekommt. Und sie ist schon verspätet und er war wieder schusselig und hat ihr Donnerstag gesagt, jetzt ist aber schon frei. Und sie muss weg, aber muss dann auf die Hunde aufpassen. Und das ist eine typische Hoffmann-Situation, wie eben Kramer gegen Kramer. Und so etwas kann er gut spielen, wenn er dann sagt, lass es uns ausdiskutieren. Und er weiß auch nicht, welche Knochen die Hunde gern essen. Und er sagt die mittelgroßen und sie sagt, nee, das sind die kleinen Knochen. Und da begreift man, was sie auseinandergebracht hat, was die Ehe scheitern ließ. Und sie muss dann aber nochmal aussteigen oder soll nochmal aussteigen, damit sie zu Ende diskutieren können über die Hunde. Dabei ist das Virus schon da. Und da ist Hoffman sehr putzig und er hat so diesen Blick, den man vor zwei Jahren noch in Meyerowitz Stories, wenn du den Künstler spielt, sieht. Also dieses erratische, dieses etwas, das melancholische Lächeln und dieses Entrückte, also jemand, der nicht in der Wirklichkeit ist, aber er ist ein Virologe, er ist ein Positivist, er ist ein Mann der Wissenschaft, jemand, der klar sieht, der sich, wie gesagt wird, allerdings auch oft geirrt hat mit den Prognosen, der aber vollkommen aufgeht in der Virologie und in seiner Mission. Und
aber ich finde, er spielt das noch runter. Ja, ich finde, er spielt das noch relativ souverän runter. Du konntest auch typisch 90er-Jahre-Schauspieler Morgan Freeman dahinstellen, Shawshank Redemption, dieser Baum spielt das auch einfach so runter. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Kevin Spacey nicht, ob der muss sich doch schlapplachen überfinden. Der wird auch gedacht haben, zum Glück musste ich danach nie wieder in solchen Filmen mitspielen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass er in so einem Blockbuster mitgemacht hat. Usual Suspects kam, Seven kam, da war die Sache durch für ihn.
Ja, Spacey hat eine beklagenswerte Nebenrolle, in der er nicht glänzen kann, weil er ist eigentlich in Konkurrenz zu Cuba Gooding Jr., der als Neuer dazukommt und der auch der charismatischere da ist. Spacey ist der Atlatus von Hoffman, der auch bisher wahrscheinlich der entscheidende Analytiker war. Es gibt auch eine Szene, in der mit schnellen Strichen, mit Filzschreiber etwas an die Tafel entwickelt, was den Wirt betrifft, ne, oder die Mutation des Virus. Da sieht man einmal seine Brillanz, aber dann wird er infiziert, also ist einmal ungeschützt in dem Labor und wird sofort befallen und will natürlich, wie in all diesen Filmen, verbergen vor René Russo in diesem Film, dass er ungeschützt war und dass der Schlauch abgerissen war. Und tatsächlich wird er, glaube ich, 6 Minuten später fällt er um und zuckt und er wird ganz, ganz übel erwischt und fällt ins Delirium und träumt schon und hat Halluzinationen und Endzeiterfahrung und sieht schon das Licht. Ne? Und das ist dann die schauspielerische Herausforderung für Spacey. Das kann er auch kaum besser meistern als andere, die dann so aufgeschminkt mit blutunterlaufenen Augen und schwitzend da im Bett liegen und ein Delirium im Endstadium darstellen müssen. Also Hoffman ist verhältnismäßig souverän. Er kann natürlich alles spielen. Und er hat in noch schlechteren Filmen gespielt, in Hook wenige Jahre vorher von Steven Spielberg. Das chargiert er. Er hat den Ishtar 1987 gespielt. Wenn man die Liste, wenn man die Filmografie Dustin Hoffmans ansieht, dann ist neben den erklecklichen großen Filmen, an die sich jeder erinnert, also Reifeprüfung, Lenny, später Rain Man, Oscar 1989, ist es doch erstaunlich, wie schlecht die Rollenauswahl Dustin Hoffmans ist.
Naja, und
in
hatte,
wie vielen enttäuschenden, ja, katastrophalen Filmen er Hauptrollen spielt.
Ja, er hatte Pech gehabt, aber die Anzeichen für einige seiner Rollen waren auch nicht unbedingt schlecht. Also, dass Hook nicht so gut sein würde, konnte man nicht wissen. Spielberg verfilmt Peter Pan. Es hätte im Grunde genommen auch ein Hit werden können. Es ist bei Dustin
Hoffmans. Aber er spielt einen Piraten.
Ne, er spielt den Kapitän Hook. Der Film wurde nach ihm benannt.
Ja, na gut.
So wie Jaws nach Bruce, ja, dem Hai benannt wurde, hieß der Film nicht Peter Pan. Also war auch sehr mutig von Spielberg, den Film mit Peter Pan zu nennen, sondern Hook. Also er spielt die titelgebende Figur. Und ich glaube auch, dass Ebola, ich weiß nicht, das Timing war, glaube ich, auch, so pervers es klingen mag, in dem Fall, aus Marketinggründen, glaube ich, nicht so schlecht, weil Ebola, glaube ich, um die Zeit, dass er als das gefährlichste afrikanische Virus gilt, gerade hochgekommen ist. Und Peterson hatte mit In the Line of Fire mit Clint Eastwood einen gefeierten, erfolgreichen Film. Also Dustin Hoffman, gut, man liest ja Drehbücher. Er hätte im Grunde genommen wissen müssen, dass es einfach wie so ein Bruckheimer-Film ist. Con Air oder so, das ist ja alles dieselbe Ära, ja, mit dieser Musik und diesen, ja, glänzenden Hubschraubern und diesen markanten Leuten. Also alle meckern ja immer über die Actionhelden der 80er. Natürlich hatten die 80er die Muskelpakete, aber die 90er hatten genauso blöde Dialoge.
Ja.
Nur normalere Menschen als Helden.
Hoffman wusste das natürlich, denn Hoffman, wer, wenn nicht Hoffman, wäre ein Schauspieler, der immer die Drehbücher genau liest und beklagt, welche Drehbücher ihm zugeschickt werden. Aber bei wie vielen miserablen Drehbüchern hat er zugesagt und bei großen Filmen, die er nicht hätte drehen sollen, die für ihn ungünstig waren. Um noch einmal Ishtar zu sagen, fallen uns andere Filme ein. Er hat einige Jahre davor einen Film gedreht, ich glaube, ein ganz normaler Held oder dergleichen. Ein Film, an den man sich nicht mehr erinnert. Ich habe es jetzt in der Filmografie nochmal, den Film damals gesehen. Auch in Sidney Lumets Family Business 1989. Mhm. Ein Film, der sehr vielversprechend schien auf dem Papier, nämlich mit Sean Connery und Matthew Broderick. Was aber da schon nicht glaubhaft war, dass diese drei Schauspieler drei Generationen verkörpern, also Großvater, Vater und Gott, Sohn. Was bedeutet ja Connery. Sean Connery, der Großvater, ja. Dustin Hoffman, der Vater, gut, und Matthew Broderick, der Sohn.
Das war Sean Connery gewöhnt, denn er hat ja 1989, ja, was dasselbe Jahr war, auch schon mit einem Altersunterschied von nur 13 Jahren den Vater von Indiana Jones, Harrison Ford, verkörpert.
Ja.
Also ich glaube, Connery war, ja gut, ich meine, Connery hatte 87 einen Oscar bekommen für Untouchables, Nebenrolle, er hatte praktisch einen kleinen Aufwind, aber er wusste auch, dass er vielleicht bis zum Medicine Man aus dem 90er-Debakel wahrscheinlich niemals wieder große Gelegenheiten bekommen würde als Hauptdarsteller. Russlandhaus gab es noch, aber wenn man die Liste mal durchgeht, er alleine hat eigentlich selten einen Film getragen. Nach James Bond.
Ja, obwohl er große Rollen und meistens doch die Hauptrolle.
Ja, er brauchte aber doch Co-Leute
um, ja, sich herum, ne? Ja. Also er wechselte dann allmählich ins Fach des Großvaters und war ja auch Anfang der 80er Jahre wenig erfolgreich, hat deshalb ja auch den späten Bond-Film Sag niemals nie angenommen. Aber letztlich noch eine glücklichere Rollenwahl als bei Dustin Hoffman, der sich durch die 90er Jahre geschleppt hat nach Triumphen in den 80er Jahren, Tutsi, die Paraderolle, die so enorm populär war und etwas, das man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also der Film wirkte schon 10 Jahre später vollkommen veraltet und Konstruktionen nicht glaubwürdig. Aber so, das war natürlich ein Fest für den Verwandlungskünstler Hoffman, der dann später im Parfum von Tom Tykwer,
ja,
ja, noch einen großen Auftritt hatte mit Ansage. Und er hatte dann kein Glück, ausgerechnet mit der Serie Luck. Da ging es, glaube ich, um Pferdewetten um 2011, 12. Hat er, glaube ich, diese, oder 12, 13.
Mir fällt auch noch einer ein.
Hat er die Serie.
Er spielt bei meiner Braut, ihr Vater und ich auch mit.
Ja.
Als richtig. Vater der ja. anderen Seite. Ja. Ne? Aber hat gegen De Niro dann, also, ach, Barbara Streisand, also die nehmen sich ja. gegenseitig mit ihrer Aura alles weg. Also die verglänzen sich gegenseitig zu. Ich weiß gar nicht, wer da was im Garten rumstand ja. in den Shorts.
Und es sind allesamt keine Komödianten. Also Streisand hat möglicherweise ein komödiantisches Talent, De Niro hat es nicht und Hoffman hat es eigentlich auch nicht. Es gibt keine bedeutenden Filme mit De Niro und Hoffman, die richtige Komödien sind. Beide sind nicht lustig, beide sind Tragöden und Method Actors. Und steht ihnen die eigene Virtuosität und Eitelkeit immer im Weg. Und sie tun zu viel. Man merkt auch bei der Beschränkung in dem Film Outbreak, dass Hoffman eigentlich immer versucht auszubrechen, aber bei diesen bescheidenen Dialogen und der schematischen Zeichnung dieser Figur gelingt ihm das natürlich gar nicht. Und er ist in einem Helikopter gefangen und er ist in einem Befehlssystem gefangen und er kann körperlich kaum
agieren. Ich frage mich immer, ob er sagt, okay, ich kriege meine Million und ich drehe das jetzt ab. Oder ob Leute nicht noch den Ehrgeiz haben zu sagen, Wolfgang, pass mal auf, sowas kann man nicht sagen.
Ja, das hat er dem Regisseur wahrscheinlich nicht gesagt. Ich weiß nicht, bei Tom Tykwer berichtet dann später von den Dreharbeiten beim Parfum, dass er alles vorgespielt hat, alles abgewandelt hat und dass die Dialoge geändert werden oder vielmehr Monologe Hoffmans und dass Tykwer aber diesen Eingebungen auch gefolgt ist. Übrigens etwas, das Scorsese auch über Nicholson sagte, und zwar bei Departed, dass man jemanden wie Nicholson einfach spielen lässt. Allerdings, was hat Scorsese gemacht? Er hat die meisten Szenen rausgeschnitten. Mhm. Er hat Nicholson machen lassen.
Hoffentlich kam er nicht zur Premiere, gekürzt. Der gute Jack.
Naja.
Extra wahrscheinlich nicht eingeladen worden.
Ja. Naja. Naja, Nicholson, vielleicht erinnerte Nicholson sich gar nicht dran oder hat es gar nicht
übel gehabt.
Er sollte sich ausleben in dieser Nebenrolle am Set. Hat ja auch sehr überspielt. Und bei Hoffman im Parfum war das wahrscheinlich auch so. Ne? Also niemand wird Hoffman nicht gewähren lassen. Hat übrigens mit einem dritten deutschen Regisseur, nämlich mit Volker Schlöndorff, gearbeitet.
Tod eines Handlungsreisenden.
Das war das Renommierstück mit John Malkovich. Hoffman wurde um etwa 20, 30 Jahre älter geschminkt und mit Halbglatze. Er wollte unbedingt den Handlungsreisenden, den er wohl auf der Bühne schon gespielt hatte, geben, auch in der Kinoinszenierung, in der sehr theatralischen Kammerspielinszenierung von Volker Schlöndorff. Da wurde natürlich viel Bohai gemacht, um diese Besonderheit, dass er eine Bühneninszenierung ja abgefilmt wurde, muss man sagen.
Ja, man muss auch sagen, 85 war ja auch noch ein Jahr, in dem man damit angeben konnte, mit Volker Schlöndorff zu drehen. Es war ja nur wenige Jahre nach seinem Erfolg mit der Blechtrommel. Ne? Da hatte der Name natürlich auch noch eine ganz andere Strahlkraft. Arne, ich würde sagen, wir sind in kurzer Inkubationszeit mit unserer Sendung fertig geworden.
Und haben wir etwas gelernt aus diesen Filmen? Ich weiß es nicht. Also
das Outbreak-Virus ist so tödlich, man hätte gar nichts dagegen machen können.
Ja, aber
ansonsten gilt ja Händewaschen bei Corona.
Aber das Outbreak-Virus, das haben wir gelernt. Da ist zwar die Gefahr der Mutation des Niedergangs von 260 Millionen Amerikanern. Aber dann ist es doch nur auf 2600 in Cedar Creek beschränkt, weil rechtzeitig das Serum gefunden wurde von amerikanischen Wissenschaftlern. Bei Contagion gibt es solche Hoffnung nicht. Also das Erschütternde des Films. Natürlich, er endet dann und er endet mit der Pointe Tag 1. So, geht an den Anfang zurück, aber man sieht nicht, wohin es führt und es führt ins Schwarze.
Ja, man zeigt vor allen Dingen, dass es so eine Art der Übertragung immer wieder geben kann. Kann immer wieder so eine Fledermaus geben, die irgendwas in sich trägt, was das Schwein mampft und was dann halt auf den Teller landet und weitergegeben
wird. Und er zeigt eigentlich nicht das Volatile oder nicht den blinden Zufall, es ist natürlich auch Zufall, aber er zeigt dann die Zwangsläufigkeit und das Unvermeidliche, das Aporetische, die Ausweglosigkeit. Und das bleibt aber dann dem Zuschauer erspart, denn der Film endet nach 2 Stunden und 10 Minuten, glaube ich. Das ist sogar etwas kürzer. Outbreak ist 2 Stunden und 10 Minuten. Noch etwas anderes. Damals war noch nicht die Sucht nach 3-stündigen Filmen ausgebrochen. 1995.
Ja, das war kurz davor. Mit Titanic ging es los mit den 3-Stunden-Filmen oder beziehungsweise der Erkenntnis, dass du mit sehr langen Filmen genauso viel Kasse machen kannst, dass die Zuschauer das mitmachen. Herr der Ringe, Titanic. Das stimmt, beide gingen etwas über 2 Stunden. Und normalerweise würde ein heutiger solchen Film, Roland Emmerich-Style, auf 3 Stunden ausgedehnt werden, weil alle Länder gezeigt werden müssen. Eine Atombombe muss auch noch explodieren. Aber wo du es gerade erwähnst mit der Länge, das ist das Einzige, was ich bei Soderbergh-Filmen ein bisschen seltsam finde. Er hat oftmals Probleme mit dem sogenannten dritten Akt. Der dritte Akt ist ja das große Finale, das sozusagen im Grunde genommen die Spannung der ersten beiden Akte aufgreifen, zu einer Lösung führt. Er hat das Problem in diesem Film, er fließt ein wenig dahin, finde ich. Und das hat er in manchen seinen Filmen sehr oft, also sowohl in Magic Mike, der für mich eher meditativ gewirkt hat, als auch in diesem Film mit dieser, also nicht Unsane, sondern der andere mit dieser Psychiatrie-Patientin, die irgendwie nicht an Tabletten kommt oder falsche Tabletten bekommt oder irgendwie. Es gibt noch so einen anderen Film. Naja, aber das in dem beiden, das stimmt. Die Filme konnten bis vor Titanic, der Film ist von 95, Outbreak, noch diese Länge von etwas über 120 haben.
Ja, und ansonsten Hände waschen, desinfizieren. Ja. Und wenn man einen gelben Schutzanzug hat oder einen Tarnanzug der amerikanischen Armee, sollte man ihn tragen. Mundschutz hilft nicht, sieht man in beiden Filmen.
Vielleicht tragen wir auch gerade einen.
Mundschutz?
Ja, das können die Hörer ja nicht sehen.
Wir sollten, ne, dann können, wären wir nicht so deutlich zu verstehen. Aber wir Stimmt, könnten, wir können, wir könnten so einen Helm tragen mit einem, Mikrofon. Einer Sichtklappe ja. und darunter einem Mikrofon. So genau. Verständigen Sie sich in Aufschreck.
Mikrofon so, haben wir auch. Ja, wenn wir erst in 3 Monaten wieder zu hören sind, dann liegt das daran, dass wir zwischendurch in Quarantäne mussten. Ansonsten versuchen wir nächste Woche das Jahr 86 zu machen, oder?
Ja, das machen wir. Mhm. Ist alles vorbereitet.
Genau, ihr könnt gespannt sein. Gut, bis
Vielen
dann.
Vielen Dank, bis Danke. Bald.
Tschüss.